Ich mag ja, dass vor unserem Intro immer so ein Anteil von völliger Nonsens kommt. Also was keinen Sinn macht. So wie beim letzten Jahr auch. Und dann kommt einfach irgendwann das Intro.
Dann lass uns doch jetzt das Intro einfach einspielen.
Das ist ja fast wie beim letzten Jahr. Okay, dann fange ich an. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast Offenblende. Hier sitzen wieder der Jan und der Markus gemeinsam auf der Couch. Und wir sind hier schon seit ein paar Stunden bei mir im Studio. Und der Plan war eigentlich, den Podcast aufzunehmen. Damit hätten wir auch längst fertig sein können, wenn der liebe Jan sich nicht in den Kopf gesetzt hätte, eine Homepage zu starten. Ne? Ich denke mir zwar, was braucht ein reiner Hobbyfotograf eine Homepage, aber gut. Jan hat seine Gründe gehabt, also hat er sich dran gegeben und eine Homepage gemacht. Und da gab es jetzt eben einfach noch so ein paar Fragen zu klären, so technischer Art. Und weil ich mich da in meinem Leben schon öfter mit beschäftigt habe, haben wir uns da mal eben so zusammen durchgewuselt. Jedenfalls kann man sagen, die Homepage ist jetzt fertig, ne?
Jo, und kann man sagen.
Genau, wenn man sich die angucken will und drüber herziehen will, jetzt machen wir direkt die Schleichwerbung am Anfang, dann haben wir es hinter uns. Okay.
janpfotos.de, alles zusammengeschrieben.
Genau, und das Fotos nicht mit PH.
Ne? Sondern mit F.
Mit F. Jan P. Fotos. Pfotos.
Genau, Pfotos.
Jan Pfotos quasi. So, ja, aber ich fand, also wir saßen dann gerade auch und haben gedacht, okay, über was quasseln wir denn jetzt eigentlich in Podcast 2? Wir hatten uns zwar ursprünglich vorgenommen, das Ganze viel besser zu organisieren, Themen zu sammeln, uns ordentlich auf den Podcast vorzubereiten, wie man das halt machen würde, wenn man sowas ernst nimmt. Wir nehmen das zwar ernst, aber vorbereitet haben wir uns trotzdem nicht. Und deswegen, aber das soll es ja auch so ein bisschen sein. Ne? Wir wollen ja auch vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen und deswegen halt die Frage, ja, Homepage, was war, oder jetzt mal weg von deiner Homepage im Speziellen, warum sagst du, ich brauche oder der Hobbyfotograf per se braucht eine Homepage?
Na, das ist jetzt schwierig. Also die Gedankengänge, die ich hatte, die habe ich halt für mich und in meinem Fall getroffen. Und ich finde es jetzt gerade schwierig, für andere Leute zu antworten.
Dann antworte aber für dich.
Nicht, ich versuche das jetzt mal für eine allgemeine Meinung zu beantworten. Ich finde es ganz sexy, dass man ein Online-Portfolio hat, was man jemand anders zeigen kann. Man kommt ja irgendwie mal ins Gespräch, man trifft neue Leute, man lernt jemanden kennen. Man redet, was machst du beruflich, was machst du hobbymäßig. Und in der Situation sagen zu können, ich fotografiere und wenn du was sehen willst, ich habe eine Homepage, das kannst du dir ja mal eben angucken, finde ich eigentlich eine ganz attraktive Lösung.
Okay, und warum gibst du so jemanden dann nicht einfach und sagst, da hier, guck mal auf Instagram, das ist mein Handle?
Na gut, Instagram kann man halt noch parallel laufen lassen, aber eine eigene Homepage hat irgendwie nochmal, jetzt für meinen Geschmack, deutlich mehr wie soll ich das sagen, Individualitätsmöglichkeiten. Ich kann es so anlegen, wie ich das gerne hätte. Und bei Instagram bin ich ja erstmal, was den Format angeht, beschränkt. Was die Auflösung angeht, beschränkt. Was die Themen angeht, beschränkt. Das soll jetzt kein Bashing gegen Instagram sein. Um Gottes Willen, Instagram ist ein super Tool, um neue Leute kennenzulernen in der Fotografie. Es hat halt nur seine Einschränkungen. Und die wollte ich in meinem Fall umgehen und laufe jetzt parallel.
Okay. Ja, parallel laufen, sicherlich sinnvoll, das stimmt, aber die Frage, die ich mir halt einfach stelle, ist, weil eine Homepage zu machen, kostet ja relativ viel Mühe und du musst Arbeit reinstecken, du musst dich weiterhin drum kümmern, du musst darauf achten, dass die Tools, die du benutzt, weiterhin irgendwie mit Updates versorgt werden und so weiter, damit halt deine Homepage nicht irgendwann zur Virenschleuder, zum Botnetzwerk oder keine Ahnung, zum Bitcoin-Minen benutzt wird oder sowas. Das bedeutet ja schon, dass man sich da intensiver und länger mit beschäftigen muss.
Ja, okay. Im Endeffekt bedeutet das, dass das Instagram, wenn wir jetzt darauf wieder zurückgehen, macht das netterweise für einen selber. Also bei Instagram brauche ich jetzt keine Updates zu machen. Bei meiner eigenen Homepage schon. Ich finde aber, dass die Vorteile überwiegen gegenüber den Nachteilen. Also das Thema Kostenfaktor, so eine Homepage ist jetzt nicht mehr der Riesenkostenfaktor. Ich weiß nicht, wie es früher war, ich bin erst jetzt in der Situation. Was die Sicherheit angeht, ja, muss man sich drum kümmern, gedenke ich zumindest, aber ich bin kein ITler. Aber man hat Gott sei Dank dann ein paar Freunde an der Hand, mit denen man darüber nochmal reden kann. Also an der Stelle nochmal vielen Dank, dass du mir eben nochmal so ein paar Stunden geholfen hast. Und auch, lieber Jan, wenn du das hörst, auch an dich vielen, vielen Dank für das Helfen.
Also er hat sich nicht selbst geholfen, es gibt noch einen anderen.
Ja, es ist irgendwie so ein weit verbreiteter Name.
Ich dachte, du willst noch was sagen.
Okay. Das dachte ich einfach auch, aber da war gerade der Faden weg.
Okay. Also das hörte sich so an und ich habe gedacht, so, keine Ahnung, du bist jetzt runtergefahren, ich warte jetzt auf diesen Windows. Nein, also ich sehe das so ein bisschen so, dass man das schon so ein bisschen vergleichen kann, wie Instagram ist so die Mietswohnung und die ist halt vorgefertigt und die ist so, ne, du kannst da einziehen oder kannst es lassen. Und du musst dich den Regeln der Hausgemeinschaft unterwerfen. Mhm. Also darfst nicht nackig durch den Hausflur laufen, zum Beispiel. Und die eigene Homepage ist so ein bisschen vergleichbar mit dem eigenen Grundstück, mit dem eigenen Haus, was man selber auf ein Stück Pappe gezeichnet hat und dann dem Architekten hinlegt und sagt, so hätte ich das gern. Das finde ich ja besonders gut, glaube ich, wenn man das macht. Mhm. Keine Ahnung. Aber so ungefähr stelle ich mir das halt. Also das finde ich einen ganz guten Vergleich. Und du bist halt dann natürlich auch für viel mehr Sachen verantwortlich selber. Anders als ein Haus zu bauen, ist aber heutzutage eine Webseite hochzuziehen relativ einfach. Also hast du ja jetzt selber gesehen, jetzt als du bist ja zwar technisch affin und du kannst auch mit dem Rechner umgehen und man muss dir nicht erklären, wie eine Maus funktioniert und wofür die beiden Knöpfe sind und das Rad in der Mitte. Aber es ist lang nicht mehr so, dass es eine super komplexe Geschichte ist. Du kannst dir heute einen Webspace mieten und je nachdem, wie der beschaffen ist, gibt es da einen Button, da steht dann zum Beispiel drauf WordPress installieren oder irgendein anderes Content-Management-System installieren. Dann sucht man sich dafür ein passendes Theme, was einem gefällt, haut da Inhalte rein und dann ist man quasi schon fertig. Was würdest du jetzt schätzen, hast du an Zeit aufgewendet?
Also ich würde schätzen, dass ich insgesamt an 5 verschiedenen Tagen dran war und pro Tag 2 bis 4 Stunden.
2 bis 4 Stunden.
Aber dann auch schon, dass die Homepage fertig ist, dass die individualisiert ist. Also nicht einfach nur das Theme draufklatschen und so beibehalten, sondern schon noch so ein paar Kleinigkeiten dran schrauben. Bilder hochladen, Portfolio erstellen. Also da ist alles schon komplett drin vom, ich habe die Idee, ich möchte jetzt eine Homepage haben und suche mir jetzt einen Server bis zum fertig.
Ja. Das kommt ungefähr hin.
Ich denke, das war für den Effekt war das eine überschaubare Zeit.
Und ich denke, so, wenn man mal so über die Kosten redet, das ist natürlich total individuell, bei welchem Anbieter man ist und so weiter und so fort. Aber aus der Erfahrung und was ich so sehe, was es an Angeboten gibt, kann man für ein sehr, sehr ordentliches Webhosting für den Privatkundenbereich, nenne ich das jetzt mal, kannst du irgendwie für 5 Euro dabei sein. Wenn du was mehr willst an Features, bist du vielleicht auch bei 8 Euro oder so. Wenn du an die Stratos 1 und 1 und wie die alle heißen, denkst, was theoretisch für ein Hobby völlig in Ordnung ist.
Ja, also jetzt in meinem Fall ist es sogar noch deutlich weniger. Also ich bin ungefähr bei 2 Euro im Monat. Mhm. Ein paar Cent mehr. Also da gehe ich einmal weniger Eis essen im Jahr.
Ja.
Und ich esse sehr viel Eis. Dann habe ich das wieder raus.
Ja. Also es ist ja auch so ein bisschen, es ist ja so ein bisschen die digitale Variante von, also kennst du das, wenn man auf Fotografen, ja klar kennst du es, weil wir kennen uns von Fotografentreffen, aber da gibt es ja diese Bücher, wo du deine Bilder reinlegst und die gehen dann rum auf dem Fotostammtisch und jeder guckt mal rein und ich finde, das ist so ein bisschen die digitale Variante und da jetzt Fototreffen im Moment ja eher nicht stattfinden und man diese Bücher auch schon lange nicht mehr rumgereicht hat, also meins hat jetzt ein Jahr lang keiner in der Hand gehabt, ist das so ein bisschen die digitale Variante davon. Das finde ich eigentlich auch schon ganz, ganz nett.
Traurigerweise habe ich mir vor 3 Monaten mein erstes Fotobuch drucken lassen für mich selber. Und das hat so gut wie noch keiner gesehen. Einfach weil diese Fotografietreffen momentan nicht stattfinden. Das ist zwar schön und gut, dass man, wenn ein Modell da ist, das man eben zeigen kann. Aber irgendwie dieses, ja, wie du eben schon beschrieben hast, man sitzt am Stammtisch, man redet miteinander, man trinkt mal einen Kölsch miteinander und reicht dann die eigenen Werke rum. Das fehlt momentan komplett.
Ich finde das auch schade.
Stimmt. Aber zum Thema Homepage, ich würde den Spieß einfach mal gerade umdrehen, ganz frech. Du hast ja selber eine Homepage. Dann erzähl du mir doch mal oder uns doch mal, warum hast du denn eine Homepage? Du hast ja auch gestartet als Hobbyist mit der Fotografie.
Ja, ist richtig, aber ich hatte auch nicht von Anfang an eine Homepage. Die Sache mit der Webseite ist im Prinzip erst entstanden durch die YouTube-Videos und so weiter und so fort. Aus der Überlegung heraus, und das ist vielleicht auch noch ein anderer entscheidender Punkt, dass du kannst so ein Social-Media-Profil ja jederzeit verlieren, aus verschiedensten Gründen. Kenne ich was von, ist mir schon passiert. Mhm. Und der Punkt ist halt, dass eine Homepage dann ein Anlaufpunkt ist, den die Leute, die dich tatsächlich irgendwie kennen oder Modelle, mit denen man mal zusammengearbeitet haben, die irgendwann denken so, keine Ahnung, was ist jetzt eigentlich mit dem? Irgendwie, der scheint bei Instagram weg zu sein zum Beispiel. Dann kannst du halt auch über die Homepage wieder in Kontakt kommen. Im Zweifelsfall geht man da drauf und stellt fest, ach okay, cool, neues Instagram-Profil oder neues dies, neues jenes. Dafür ist es so ein bisschen gedacht. Also bei mir ist der Ansatz der Homepage ja schon ein bisschen ein anderer, als man als reiner Hobbyfotograf hätte. Und damit meine ich jetzt nicht reiner Hobbyfotograf im Vergleich zu Berufsfotograf, sondern bei mir kommen ja neben dem Hobbyfotograf sein noch YouTube-Gedöns dazu und demnächst Podcast-Gedöns. Was heißt demnächst, also aktuell schon, aber demnächst das auf die Homepage. Wenn ihr das hört, ist das schon wieder Vergangenheit. Verdammt, Zeitreise. du weißt, was ich meine. Ne? Das ist halt so ein zentraler Anlaufpunkt, wo man im Zweifelsfall was finden würde, wenn man sagt, okay, finde ich jetzt Kram von dem auch auf Plattform XY, wenn es mich gerade interessiert.
Das wäre übrigens ein schönes Thema für meinen ersten Blogbeitrag, den Podcast, darauf mal einzugehen.
Klar. Also wenn du auf deiner Webseite dann in Zukunft auch ein wenig bloggen willst, im Sinne von News drauf tun, dann klar. Ich meine, letztendlich ist es ja sowieso so eine Sache. Ne? Auch auf den Fototreffen finde ich es immer interessant, dass es ja in den Gesprächen untereinander, also der Fotografen untereinander, klar immer irgendwie um das Thema Fotografie geht. Oft geht es einfach nur um die Bilder, die man sich gerade anguckt und dann erzählt man sich mal, dann habe ich mal mit der geshootet und dann habe ich mal das gemacht oder mit dem geshootet, was auch immer. Aber selten oder es ist so, dass da ja oft Informationen sind, die aber nur mündlich übertragen werden. Und ich glaube, dass halt viele auch Hobbyfotografen mal Projekte machen, also im Sinne von bestimmten Shootings zu einem bestimmten Thema und außer dem fertigen Bild nicht so viel entsteht. Das soll jetzt dem fertigen Bild nicht abwertend sein. Also das fertige Bild ist natürlich das Hauptziel. Aber im Zuge von so etwas entsteht ja viel an Wissen, wo man sagt, okay, ich habe jetzt das gemacht, ich habe jenes gemacht, dabei habe ich das und das gelernt. Und es wäre eigentlich cool, wenn viel mehr Hobbyfotografen sowas auch in Blogform oder so niederschreiben würden.
Aber damit haben wir ja schon wieder einen neuen Grund definiert, warum auch ein Hobbyist durchaus eine eigene Website oder einen eigenen Blog haben darf.
Ja klar, also generell bin ich ja immer der Auffassung, jeder soll halt machen, wozu er Lust hat. Also ich will jetzt auch niemandem sagen, hab halt keine Homepage, wofür. Das ist mir doch egal. Also quasi, also das berührt mich ja nicht oder das macht meine Lebensqualität nicht schlechter, weil jetzt 10 Hobbyfotografen mehr eine Homepage haben. Worum es halt geht, ist, dass man ja vielleicht sich mit dem Gedanken trägt, will ich mir eine Homepage machen oder nicht? Und im Prinzip Gründe sammeln möchte, die dafür und dagegen sprechen. Und irgendwie ein Grund, der vielleicht dagegen spricht, ist halt eben die Sache, dass man es aktuell halten muss. Wobei auch das gerade bei größeren Hostern, ne, die ich eben schon genannt habe, mittlerweile so weit automatisiert ist, dass du da fast nicht mehr viel machen musst. Also du kannst das Content-Management-System so einstellen, dass das halt vom Hoster automatisch aktualisiert wird. Mhm. Da musst du halt dann zwischendurch mal gucken, ob das, was du da mal vor 3 Jahren oder so mal irgendwie reingehackt hast oder so, ob das noch so funktioniert, wie es soll. Das ist das Einzige. Und es kann dir halt irgendwann passieren, dass das Theme, das du dir ausgesucht hast, also das Theme ist die Gestaltung der Webseite, wie die aussieht, getrennt vom Inhalt, das sind die Texte und die Bilder, es kann halt sein, dass derjenige, der dieses Theme irgendwann mal entwickelt hat, irgendwie nach 2 Jahren kein Interesse mehr daran hat, das nicht weiterentwickelt, sich aber das System, mit dem du arbeitest, also zum Beispiel WordPress, verändert und irgendwann das nicht mehr kompatibel ist. Und dann hast du zwar eine neuere WordPress-Version, aber du kannst mit deinem alten Theme nicht weiterarbeiten. Dann musst du dich halt nach ein paar Jahren nochmal damit beschäftigen, okay, ich tausche das jetzt mal gegen ein anderes aus. Aber auch das, ich meine Gott, dann musst du vielleicht alle 2 wenn es schlimm läuft, alle 2 Jahre mal irgendwie noch ein bisschen Zeit investieren, um dir wieder eine neue Gestaltung zu suchen, die dir gefällt und ein paar Anpassungen zu machen. Aber das hält dann vielleicht auch den Content frisch oder so, ich weiß es nicht.
Ja, das wäre jetzt so ein Thema, das habe ich jetzt weniger auf dem Schirm. Das wäre für mich jetzt auch weniger wichtig. Bei mir hängt ja nichts daran, dass meine Homepage online ist. Also klar, du hast ja einen gewissen Teil, verdienst auch ein bisschen was darüber. Ich jetzt gar nicht, wenn ich meine Homepage jetzt 3 Tage offline setze, an der Construction, dann tut mir das überhaupt nicht weh. Und dann kann ich eine Woche später nochmal sagen, okay, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Lust. Jetzt bastel ich nochmal ein bisschen rum, jetzt erstelle ich mal ein paar neue Seiten, ich suche mir ein neues Theme aus. Oder kenne jetzt vielleicht durch Zufall jemanden, der mal Webdesign studiert hat oder sowas, der mir jetzt ein Theme bastelt, dann ist die halt offline. Who cares?
Ja, klar. Das kannst du immer machen. Also auch bei mir hängt da jetzt nicht viel dran. Ne? Also ob die jetzt online ist oder nicht online für ein paar Tage, ist relativ egal. Deswegen, also soll man alles nicht so ernst nehmen.
Mhm. Nein. Nee, brauchen wir nicht. Also
brauchen wir nicht ernst nehmen. Nehmen wir gar nicht ernst. Das ganze Thema nehmen wir einfach nicht ernst. Aber ja, also die Frage, es sollten mehr Fotografen eine Homepage haben, ich glaube schon irgendwie.
Also
wenn ich drüber nachdenke, mittlerweile denke ich ja. Also ich weiß nicht, ich hätte vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt, als so diese ganze Social-Media-Sache losging, hatte ich mal den Gedanken, so eigentlich braucht niemand mehr eine individuelle Homepage, weil die hat natürlich auch Nachteile, aber die Nachteile sind meistens aus einem geschäftlichen, aus einem Business-Gedanken heraus formuliert. Ne? Also wenn jemand auf deine Homepage geht und sich die anguckt und die schön findet, dann geht der wieder. Und du hast keine Möglichkeit, denjenigen aktiv zu erreichen, um den mit einer Information zu versorgen oder dem ein neues Bild zu zeigen oder sowas. Der kommt vorbei, der guckt sich das an und der geht wieder. Das ist wie ein Schaufenster. Mhm. Während im Vergleich jetzt eine Social-Media-Plattform wie Instagram und was es da sonst noch alles gibt, da kommt jemand hin, der sieht das und sagt so, ah, das gefällt mir aber und ich möchte demnächst noch mehr dieser Bilder sehen. Und dann kann der halt dir folgen und sobald du was hochlässt, wird der benachrichtigt. Das ist natürlich aus einem geschäftlichen Gedanken heraus viel besser, weil du halt nicht diesen vorübergehenden einmaligen Kontakt hast, sondern du hast die Möglichkeit, durch schlichtes Erzeugen von neuen Inhalten an dieselben Kunden nochmal ranzugehen. Und deswegen finden, glaube ich, viele, die finden diesen Gedanken halt sehr, sehr reizvoll und sagen so, was angeht, ist eine Homepage relativ wertlos. Klar, da gibt es Möglichkeiten, RSS-Feeds, wobei das nutzt kein Mensch, das ist was für Experten, ich hätte fast Freaks gesagt, aber es ist dasselbe. Du könntest irgendwie Newsletter machen und weiß ich nicht, was alles, aber da ist am Ende nichts so komfortabel wie das.
Das stimmt. Mit einer eigenen Homepage oder mit einem eigenen Newsletter erkauft man sich erstmal eine ganze Menge Arbeit. Man muss es machen. Aber normal, man erkauft sich auch irgendwie mehr Individualität, mehr Ansprechen. Und zu der Frage, brauchen mehr Hobbyisten eine Homepage? Jetzt im Zuge für meine Homepage habe ich mir von anderen, ich nenne es jetzt mal Kollegen, auf Instagram mir die Homepages angeguckt und habe mir unglaublich viel Inspiration geholt und habe dann so festgestellt, so, Mensch, die Homepage gefallen mir zu 95% deutlich besser als das, was auf Instagram zu sehen ist. Und das hat mit Sicherheit auch mit den Einschränkungen, die mit Instagram einhergehen, zu tun. Also nochmal, das ist kein Instagram-Bashing, um Gottes Willen. Instagram ist schön und toll und hat seine Daseinsberechtigung. Aber wer Individualität sucht, ist da, glaube ich, an der falschen Adresse. Postuliere ich jetzt einfach mal.
Warum sollen wir eigentlich nicht Instagram bashen?
Du darfst gerne Instagram bashen.
Ich finde das sehr schön, dass du da jetzt gerade so nett zu Instagram bist, aber die sind doch nicht nett zu uns.
Ja, stimmt. Dann erzähl doch mal, du hast eben schon mal angedeutet, du hast damit Erfahrung, weggeworfen zu werden, also von Seiten Instagram.
Gelöscht zu werden, ja. ja, aber was soll ich da erzählen? Das war dann weg. Also da ist die Geschichte schon zu Ende. Das ist halt, das ist ganz witzig. Also du denkst dir so, ach, keine Ahnung, ich habe gerade Langeweile, ich gehe jetzt mal auf Instagram und guck mal, was da so los ist. Und dann gibt es da ja den Bereich, wo du sehen kannst, ob Leute was zu deinen Fotos kommentiert haben. Und so, dann klickst du da drauf und stellst dir fest, da ist nichts. Dann denkst du, also, okay, keine Ahnung, irgendwie Serverstörung oder so. Und dann guckst du mal, ob es dann am Rechner geht und dann geht es da auch nicht. Und dann fragst du meinen Bekannten immer, kommst du auf mein Instagram-Profil? So, nö. Ja, und dann stellst du halt fest, das gibt's halt nicht mehr.
Dann bist du weg.
Dann machst du dir halt ein neues. Das kann man relativ praktisch sehen. Nee, aber das ist total unspektakulär. Das ist einfach weg. Also wenn du denkst, dass da irgendwie so eine kleine Animation kommt, wo das dann so explodiert oder irgendwie sowas, die Mühe haben die sich nicht gemacht, das ist einfach weg. Ich finde, das hätte Instagram auch sehr viel kreativer gestalten können. Keine Ahnung, so eine kleine Fratze, die dann lacht oder so. Also
so ein kleiner Schönes. Trump.
Ja, das ist der letzte Tag, wo wir den erwähnen können. Ne? Morgen wird der gelöscht. Also der wird nicht gelöscht. Also
der ist schon gelöscht.
Der wird entpräsidentet.
Naja, von Twitter und Co. ist er ja schon weg. Ja, aber ich finde, wir können auch beim nächsten Mal noch weiter über ihn reden, wenn das noch aktuell ist.
Nein, ich finde, das sollte, also wir wollen ja keinen politischen Podcast machen, aber ich finde, dass der hat jetzt seine 4 Jahre Rampenlicht gehabt und jetzt ist gut. Ich glaube, da wird er auch enden. Also der landet entweder im Knast oder in der Bedeutungslosigkeit. Die 2 Möglichkeiten gibt es eigentlich nur.
Okay.
Und das ist auch gut so.
Okay. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Vielleicht kann ich mal erzählen, wie ich auf die Idee kam mit einer eigenen Homepage.
Ja, ich dachte, das wäre von Anfang an die Frage gewesen eben, aber okay.
Okay, dann lass mich auf die erste Frage einfach mal antworten. Ja, der eine Punkt mit Sicherheit, was ich glaube ich schon 4-mal gesagt habe, ist Individualität. Der andere Punkt, und das ist mir wirklich ein Dorn im Auge, das ist einfach Zensur. Und gerade beim Thema People-Fotografie oder wenn es in die Richtung Sensual Nude Aktfotografie geht, ist Instagram sehr schnell vorsichtig. Ich nenne es jetzt mal politisch ganz korrekt. Und ich finde, dass so ein Zensurbalken ein harmloses Bild sehr schnell in eine Richtung reinschiebt, wo es nicht hingehört. Also ein harmloses Bild wird mit so einem fetten schwarzen Balken auf einmal sehr plakativ. Man sieht diesen Balken und guckt direkt hin. Und das wollte ich nicht mehr. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine Homepage und kann das hochladen, wie ich das möchte, nach deutschem Recht. Und dann habe ich dieses Problem einfach nicht mehr.
Das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, fällt mir was auf. Als wir eben durch deine Seite geschaut haben, da ist mir ein Foto aufgefallen. Da war eine Serie mit einem Modell und das war draußen und ihr wart in so einem, ich weiß nicht, war das ein Maisfeld oder so? Mhm. Ich habe das Bild jetzt nicht mal 100% vor Augen, in einem Maisfeld. Und eigentlich war keins dieser Bilder besonders nackt.
Stimmt.
Sondern das ist meistens das Gesicht. Sie hat, glaube ich, irgendwie eine Bluse oder sowas an. In weiß, meine ich jetzt sogar. Das ist jetzt ein paar Stunden her, dass ich das Foto gesehen habe.
Genau, am Anfang hat sie eine weiße Bluse und einen schwarzen Rock an.
Genau. Aber worauf ich hinaus. Genau, du weißt, welches Bild ich meine. So, und die Zuhörer können sich das jetzt auf deiner Homepage suchen. Da sind ja nicht hunderte von Fotos. Das findet ihr relativ schnell. Und wenn man da durchklickt, dann gibt es ein einziges Bild, wo Brust zu sehen ist. Und das sieht man aber erst auf den 3., 4. oder 5. Blick.
Genau.
Und wenn du dieses Foto bei Instagram hochgeladen hättest, hättest du über diese Stelle ein wie auch immer geartetes Zensur-Dingchen machen müssen.
Exakt.
Und in dem Moment wäre das absolut und sofort ins Auge gesprungen und hätte aus dem eigentlich harmlosen Bild, wo man das, was man bei Instagram nicht sehen soll, nur auf den 5. Blick sieht, wo einem das sofort quasi auf Deutsch in die Fresse wird man drauf. Also das ist ja fast so, also eigentlich ist der kleine Zensurbalken so, als würdest du um die Stelle rundherum so rote Pfeile machen, sagst dem Motto, bitte hier hingucken.
Das ist eine führende Linie.
Bitte darüber nachdenken, was hier vielleicht verdeckt wird.
Das ist eine führende Linie, erstmal so ein schwarzer Balken. Ja, absolut. Und genau um solche Bilder geht es mir halt. Also meine Arbeit ist ja jetzt nicht auf Plakatives oder Erotisches ausgelegt, sondern wirklich dieser Sensual Nude- und Aktbereich. Und ich glaube, dieses Bild ist erstmal so das beste Beispiel, was mir auch selber eingefallen wäre. Das Model steht halt im Maisfeld und meistens wird halt alles durch die Pflanzen verdeckt. Und bei diesem einen Bild war sie halt so herrlich am Lachen. Und deswegen fanden sowohl das Model als auch ich das Bild gut. Und die Brust, die war halt auf dem Bild, aber sie stört uns beide nicht. Aber auf Instagram können wir es trotzdem nicht laden. Also, eigene Homepage,
Problem solved. Das stimmt.
Ganz einfach.
Ja. Also, aber ja, generell gebe ich dir recht. Also, die Zensur der Bilder hat immer 2 Effekte. Entweder hat es den Effekt, dass es das Bild in seiner Wirkung komplett zerstört, weil natürlich in dem Moment, wo man das Foto macht, die Zensur nicht das Thema ist. Also du baust ja die Zensur nicht ein. Oder du machst halt von vornherein ein einen Fashion-Shoot draus, wo nichts zu sehen ist, was man zensieren müsste. Oder ist es halt von vornherein Dessous-Shoot, dann ist es auch kein Thema. Dann kannst du es auch machen. Aber wenn das nicht zur Bildidee passt oder zu dem, was Fotograf und Modell gerade machen wollen, dann bleibt ja letztendlich nur der Balken übrig und der verändert tatsächlich die Bildwirkung und auch die Aussage tatsächlich. Ja. Es kann aus einem Bild, das normal wirkt, unzensiert, das kann es auch in die billige Richtung drücken.
Genau, das ist der Punkt. Ich meine, man muss sich ja jetzt nicht darauf fixieren, dass man einen Balken nimmt. Ganz oft sieht man auf Instagram auch einfach, dass Brustwarzen weggestempelt werden durch Photoshop. Aber das sieht dann
durch was?
Durch andere Hautpartien. Und dann ist die Brust einfach ohne Brustwarze.
Wie bescheuert, das habe ich ja. Ja, doch, du hast recht, das habe ich auch schon gesagt. Das sieht total bescheuert aus.
Ja, es fällt auch direkt wieder auf.
Ja.
Da kommen wir wieder zu dem Punkt, das macht das Bild zu einem anderen Bild.
Ja, vor allem in dem Moment fange ich an, darüber nachzudenken, was bei der Brust-OP schiefgegangen ist. Also jetzt, ich will jetzt nicht mal unbedingt sagen, also ich frage mich dann, oder irgendwas in meinem Hirn fragt sich, warum hat man sich das wegoperieren lassen, bis mir dann einfällt, ah, Moment, Instagram.
Ja, das sind diese, nennen wir es mal, Eingriffe, die ganz schnell irgendwie falsch aussehen. Ich hatte letzte Woche ein Modell da und da wurde ein Foto gemacht aus der Seitenansicht, aber sie guckt trotzdem in die Kamera. Und dadurch ist der Hals halt gedreht und es entstehen Falten durch die Torsion. Das Model fragte mich, ob ich die wegretuschieren kann. Also erstmal, wie beim letzten Mal schon erwähnt, sowas ist nicht mein Stil. Aber zum anderen, ich behaupte jetzt einfach, hätte ich das weggemacht, dann hätte man zwar keine Falten mehr gesehen, aber jeder hätte irgendwie gedacht, irgendwas stimmt mit diesem. Das sieht nicht richtig aus, irgendwas stimmt da nicht. Kennst du diese Bilder, wo das Gesicht, also die einzelnen Partien des Gesichtes einfach umgedreht werden und danach wird das ganze Bild auf den Kopf gesetzt? Und das fällt einem erstmal nicht auf, bis man dieses Bild wieder richtig rumdreht und sich denkt, du meine Güte, was ist denn da schiefgelaufen? Ja. Ich glaube, darauf wäre es hinausgelaufen. Und genau das wollte ich halt nicht oder will ich nicht.
Nee, das kann ich auch verstehen. Mhm. Das macht auch wenig Sinn. Was ich gerade überlegt habe, weil du gesagt hast, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu zensieren, also den Balken oder ich hatte mir mal aus irgendeinem Spaß, habe ich kleine Bacon-Streifen retuschiert bei irgendeinem Foto, das war noch im alten Profil. Ich habe aber auch schon mal gesehen, dass Leute so wie so kleine weiße Wölkchen dahin machen. Und es geht Facebook ja tatsächlich nur darum, dass keine Brustwarzen zu sehen sind. Wir haben wieder Podcast-Themen. Ich frage mich, wenn man die Zensur zum Gegenstand des Fotos macht, dass die quasi in Kamera gemacht wird schon, also dass die schon out of camera da ist und nicht das Bild als Aktbild gemacht wird und später zensiert wird.
Das geht super.
Ja, klar geht das super, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, was macht Instagram dann mit so einem Foto? Also was passiert, wenn ich mir jetzt ein Model hier hinsetze, die auf diese Idee Bock hat und auch mit von mir aus ausreichend Oberweite, damit auch klar wird, worum es geht. Und dann würde man durch zum Beispiel, mir fängt jetzt nur was Klischeehaftes ein, aber es soll ja auch quasi aufmerksam machen darauf, wie verkehrt das eigentlich ist. Und man würde die Zensur durch kleine Sahnehäubchen, die man da drauf sprüht, machen. Was ja super schrottig und super billig aussehen würde, vermutlich. Und man würde das auf Instagram hochladen. Das würde ja im Prinzip deren Regeln erfüllen. Und es wäre nichts anderes, als würde ich da irgendwie so mit einem weißen Pinsel nachträglich irgendwie so zwei Dinger draufsetzen, damit man das halt nicht sieht. Aber ich glaube, die fänden das weniger lustig.
Also,
ich weiß nicht, ob ich es ausprobieren will.
Vielleicht will das einer der Zuschauer ja mal ausprobieren und uns dann Bescheid geben, ob es funktioniert hat. Also generell einen Zensurbalken im Bild einzubauen, das funktioniert, glaube ich, ziemlich gut. Dasselbe Shooting mit dem Mais. Das auch ganz oft ist einfach, wie gesagt, eine Pflanze, die sowieso da ist. Also so ein Farn von der Maispflanze, so ein Blatt von der Maispflanze einfach davor. Dann ist das da und das funktioniert und es gehört auch in dieses Bild rein, weil man ist ganz offensichtlich in einem Maisfeld. Dann darf auch eine Maispflanze da sein. Mit dem Sahnehäubchen, ja. Also ich lasse dir gerne den Vortritt beim Ausprobieren.
Weißt du, was das Schlimme an sowas ist? In meinem Kopf geht es weiter mit so Ideen. Was könnte man noch machen? Wie könnte man Zensur umsetzen? Und das Paradoxe an der ganzen Geschichte ist ja, diese Seiten haben ja ausschließlich ein Problem mit weiblichen Brustwarzen. Mhm. Ne, also du und ich, wir könnten uns da oberkörperfrei hinstellen, am besten noch ein Bier in der Hand und ne, den Ranzen vorne. Und das wäre überhaupt gar kein Problem. Das will keiner sehen, aber es wäre kein Problem. Ich frage mich jetzt, ob man das nicht mal quasi in einem Foto zensieren würde. Und die Idee, die mir dazu einfällt, ich würde gern zwei, also wenn von den Zuschauern jemand auf diese Modellbeschreibung passt, dann bitte bei mir melden. Ich suche zwei Herren, männlich, trainiert, ja, die bereit sind, sich mit nacktem Oberkörper, so Chippendale-artig gekleidet, vielleicht sogar eingeölt, vor die Kamera zu stellen. Jan verzieht das Gesicht, weil er so einen inneren Film schon hat, wie das Foto aussieht. Pass auf, es geht auch noch weiter. Ne, also ihr müsstet bereit sein, euch oben ohne vor die Kamera zu stellen. Wir suchen noch ein weibliches Modell. Wir können das wegen Corona-Beschränkungen erst machen, wenn alles vorbei ist, ist mir klar. Wir suchen noch ein weibliches Modell, was ebenfalls Lust hat, sich quasi splitterfasernackt zwischen euch zu stellen. Aber für das Foto bekommt ihr beide an so einem Stab so einen schwarzen Balken. Der eine hält es halt oben vor die Brust und der andere halt unten hin, sodass an Brustwarzen nur die von den zwei Typen zu sehen sind, aber halt von dem weiblichen Modell gar nichts. Weil das finde ich einfach, das ist, weil das so deutlich macht, okay, das eine muss ich zensieren, das andere nicht.
Man könnte ja sogar noch weitergehen und einfach per Photoshop die Brustwarzen von den Männern rauskopieren. Und dann auf die Frau.
Das sieht aber bescheuert aus. Nein. Also,
ich habe nicht gesagt, dass das gut aussieht, aber es würde den Regeln entsprechen.
Ja, ja, aber mir geht es ja darum, im Prinzip mit dieser Darstellung quasi darauf aufmerksam zu machen, was das Problem ist. Also entscheidet euch, entweder alle zeigen oder keine zeigen.
Erwartest du ein Feedback von Instagram?
Dazu? Nein. Nein, gar nicht.
Also ist das nur so eine Art stummer Protest?
Ja, und ich finde die Idee lustig.
Okay.
Und es ist ja generell so, je mehr Leute an so einem Shooting beteiligt sind, desto lustiger wird es. Also auch einfach so vom Spaßfaktor, Unterhaltungsfaktor. Ich stelle mir das extrem witzig vor. Also mit zwei Typen, die rumlaufen wie zwei Chippendales und dazwischen eins von den bekloppten Modellen, die mir so einfallen für sowas.
Hast du schon jemanden im Kopf, den du dafür nutzen würdest?
Nutzen ist das falsche Wort, aber ich habe jemanden im Kopf, den ich fragen würde.
Entschuldigung.
Wo ich mir vorstellen könnte, dass eine gewisse Affinität zu der Idee aufgrund ihrer Absurdigkeit besteht.
Also eine Freundin der Message.
Quasi.
Quasi.
Aber ja, interessante Idee. Ich weiß nicht, ob das schön wird. Aber,
aber es wird selten.
Es wird selten.
Du hast ja eben noch Gedanken darüber gemacht, ob wir jetzt genug Themen haben oder nicht. Jetzt guck mal, jetzt sind wir wieder von der Homepage. Warum eine Homepage über Brustwarzen zu du fotografierst demnächst Chippendales gelandet? Fantastisch.
Dass ich mal bei Chippendales landen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, so ist es halt manchmal.
Wir haben aber noch ein zweites Thema. Oder ich habe gerade noch ein zweites Thema parat. Ich denke, das Thema mit der Zensur und warum eine eigene Homepage. Kurz das gesagt, weil es Spaß macht. Ich brauche auch keinen Ferrari, aber ich bin mir ziemlich sicher, ein Ferrari macht auch unglaublich viel Spaß.
Aber die Reparaturkosten sind viel höher als bei einer Homepage.
Mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit. Du hattest eben noch ein Thema angesprochen, ein sehr akutes Thema, dass Fotografen lieber Porträts machen als Ganzkörperbilder.
Nein, das war gar nicht mein Thema. Das kam von einem Modell, die diese Aussage in den Raum stellte und sagte so, ihr wäre aufgefallen, die Fotografen würden viel lieber Porträts machen als Ganzkörper. Und dann hat sie mich gefragt, warum ist das so? Und mir fiel die Antwort darauf total schwer, weil ich mache nicht so viele Porträts. Und deswegen dachte ich, dass du fragst den Falschen. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, naja, was könnten Gründe dafür sein? Und also erst einmal ist die Frage ja, stimmt die Beobachtung von ihr? Ich meine, wenn ich dich angucke, stimmt die Beobachtung. Du hast relativ viel Porträts.
Stimmt.
Ich habe nicht so viel Porträts.
Ich würde das jetzt mal ganz frech auf unsere, in Anführungszeichen, Bildideen und Bildstile zurücklenken. Also
Chippendales mit Fliege wären dir nie in den Sinn gekommen, meinst du?
Erstens das und zweitens, das würde als Porträt nicht funktionieren, weil die Message dann einfach nicht mehr da ist, die ist dann außerhalb des Bildes. Und wenn wir nochmal zu diesem emotionalen Part kommen, der Fotografie, oder wenn man Emotionen fotografiert, dann ist das Gesicht auch einfach eine zentrale Rolle. Also ich kann zwar anhand der Hand auch Emotionen ablesen, also ob da Nudelholz zum Beispiel drin ist, was gerade in meine Richtung schwingt, oder was anderes, aber die Grundemotion ist ja erstmal im Gesicht. Das heißt also, für meine Art der Fotografie oder für diese Art der Fotografie, glaube ich, stimmt das in Teilen.
Könnte man sagen, dass Porträtfotografie eine Form der Reduktion ist? Also Reduktion ist ja im Künstlerischen immer interessant. Du kannst, wenn du viel in einem Bild hast, sei es nun gemalt oder fotografiert, wird es schwieriger für den Betrachter zu erkennen, worum geht es eigentlich? Was ist das, was ich erkennen soll? Was will mir der Fotograf zeigen? Also es ist mir auch aus der Zeit, wo ich noch viel Fotokritik gemacht habe, auf YouTube ist mir das oft aufgefallen, dass bei vielen, gerade Anfängerbildern, der Kritikpunkt war, dass zu viel im Bild war und nicht klar war, was war es, was du mir zeigen wolltest als Fotograf. Und der Gedanke, den ich gerade hatte, war, als du das gesagt hast mit den Emotionen, dass auch bei den Bildern, die ich mache, für mich extrem wichtig ist, wie sieht's Gesicht aus? Also das ist bei der Bildauswahl ist das immer so eine Sache. Also ich gucke das Bild grundsätzlich an, ob ich von Körperhaltung, Licht und so weiter irgendwas sehe, was mir nicht gefällt. Wenn das so ist, kommt das Bild ohnehin weg. Wenn ich aber sage, so rein vom Betrachten aus dem Abstand heraus des Gesamtbildes, ist alles okay. Dann ist das Nächste der Klick aufs Gesicht, um es ranzuzoomen, um zu gucken, ist der Gesichtsausdruck okay, gefällt mir das, passt das und so weiter. Mhm. Und das heißt also auch, wenn es kein Porträt ist, hat zumindest bei mir das Gesicht einen großen Stellenwert. So, und über diese Feststellung, dass das Gesicht bei mir auch wichtig ist, bin ich gerade zu dem Gedanken gekommen, dass das eine Reduktion ist. Weil wenn du sagst, es geht darum, eine Emotion darzustellen und zu transportieren, was für deine Bilder sicherlich wichtiger ist als für meine, aber trotzdem scheinbar eine Rolle spielt, dann würde ich sagen, dass man vielleicht in deinem Fall sagen könnte, dass das Weglassen alles anderem als dem Gesicht, alles anderem als dem Gesicht, ist das, macht das Sinn auf Deutsch? Egal, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ob das eine Reduktion ist. Ob es darum geht, wegzulassen, was nicht wichtig ist für die Aussage.
Also ich habe tatsächlich mal von einem Fotografen gehört, aber ich komme beim besten Willen jetzt nicht mehr auf den Namen. Der war bekannt dafür oder ist bekannt dafür, das Bild so lange zu kroppen, bis es ihm gefällt und bis diese Aussage nur noch im Raum dasteht. Aber wie gesagt, den Namen, der fällt mir jetzt nicht mehr ein. Im Umkehrschluss bedeutet das ja auch für uns, wenn wir ein Foto machen und wir kroppen das, dann reduzieren wir es ja auch wieder in irgendeiner Art und Weise.
Ja, mindestens in der Auflösung.
Okay.
An der Stelle fällt mir ein, das ist ja so ein blöder Fotografenspruch, ne, irgendwie. An der Stelle.
Ist es das?
Ich finde schon.
Ist das eine Phrase?
Ich weiß, also das ist zumindest was immer kommt. Also es gibt ja auch diese Diskussion, sollte man kroppen oder nicht? Oder soll das direkt in der Kamera richtig sein? Und dann finde ich irgendwie sowas wie dann reduzierst du es mit. Das ist so zumindest ein blöder Witz. Also eine Phrase oder ein blöder Witz.
Okay, einverstanden. Ist es eine Phrase oder ein blöder Witz?
Ich finde, sollten Phrasen und blöde Witze einen Platz in unserem Podcast haben?
Ja. Weil weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee. Wobei Podcasts höre ich tatsächlich relativ wenig, aber ich gucke ganz viele YouTube-Videos zum Thema Fotografie. Und da hört man es irgendwie in jedem zweiten Video, so ein Spruch wie, die beste Kamera ist die, die du gerade dabei hast. Und dann kommt der Spruch, jetzt tun wir mal einen Euro ins Phrasenschwein. Hm. Und es tut keiner. Ich habe noch bei keinem YouTuber gesehen, dass er ein Phrasenschwein hat.
Sollten wir ein Phrasenschwein haben für unseren Podcast?
Wir sollten ein Phrasenschwein haben für unseren Podcast.
Dann muss ich jetzt, wie viel tun wir in das Phrasenschwein, wenn wir eine Phrase oder einen blöden Witz machen?
Ich würde sagen, der symbolische Euro.
Okay, dann muss ich jetzt einen Euro, also wir haben das Phrasenschwein noch nicht, das müssen wir uns jetzt beschaffen und dann schulde ich dem Phrasenschwein jetzt schon mal einen Euro. Jetzt habe ich wieder keinen Euro ins Phrasenschwein getan, obwohl ich es gerade gesagt habe, aber ja, wir müssen den da reintun.
Wunderbar.
dann ist das hiermit geklärt. Aber wir waren an einem anderen Punkt. Wir waren bei der Frage, ob es eine Reduktion ist, und du warst dabei, dass es gekroppt werden muss und dass man das Bild in irgendeiner Weise reduziert. Dann habe ich den blöden Witz gemacht, mindestens in der Auflösung, und jetzt darfst du deinen Gedanken zu Ende führen.
Okay, ich probiere es. Also, wobei auf der anderen, der Gedanke war mehr oder weniger schon durch. Das war ein Folgegedanke. In dem Moment, wo ich kroppe, reduziere ich das Bild dann wieder. Weil ich meinen Fokus durch das Kroppen wieder woanders drauf lege oder mehr aufs Zentrum bringe. Mhm. Also da sollte jetzt keine Anschlussrede zu kommen.
Dann ist ja die Gegenfrage, obwohl das ist wahrscheinlich sehr individuell fürs Bild, aber kann ich ein Bild zu sehr reduzieren? Also dass ich so viel Kontext verliere, dass selbst die Emotion im Gesicht aus der Nähe sich nicht mehr erklärt?
Also aus dem Bauch heraus geraten? Ich glaube, nein. Bis zu einem gewissen Punkt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sehe nur ein einzelnes Auge. Mhm. Ich glaube, in einem einzelnen Auge kann ich immer noch relativ viel Emotion ablesen. Also jetzt ganz banal, es läuft eine Träne, dann gehe ich erstmal davon aus, die Person ist entweder super traurig oder je nachdem, wie die Augenwinkel sind, ist am Lachen vor Glück und am Weinen vor Glück. Mhm. Und damit habe ich schon wieder ein Gefühl geweckt beim Betrachter, obwohl so ein Auge ja wirklich schon irgendwo so das Mindeste ist, was so ein People-Bild beinhalten sollte. Von daher, ich glaube, das geht auch mit dem Mund genauso, mit den Lippen. Wenn der Mund am Grinsen ist, dann habe ich auch direkt wieder das Gefühl, ich gucke irgendjemanden an, der gerade am Lachen ist. Oder mal die Gegenfrage. Momentan haben wir ja diese wunderschöne Bützje-Kondom, was wir alle draußen tragen müssen. Und also die Mundschutz.
Schnuntenpulli.
es fällt zwar vielen schwer, aber man kann trotzdem noch die Emotionen in den Augen sehen. Also von daher behaupte ich jetzt mal einfach frech, ich kann ein Bild sehr weit reduzieren und die Message ist immer noch die gleiche.
Ja, wahrscheinlich. Ich fand es interessant, weil ich habe mich gedanklich damit tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt. Was passieren würde, oder ich kroppe Bilder auch eher selten, muss ich sagen.
Ich sehr viel, muss ich sagen.
Interessant. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass du viel kroppst.
Da sind wir wieder beim Thema Individualentscheidungen. Wenn ich jetzt ein Homeshooting habe und ich mache ein Foto und da sind irgendwelche Kleinigkeiten, die mich stören, wie ich habe jetzt durch eine Tür durch fotografiert, also eine geöffnete Tür, und ich sehe irgendwie
Damit wären wir bei der Zensur, ne?
Ja, damit wären wir bei der Zensur. Und ich habe noch irgendwie die Türklinke ganz blöd im Bild. Mhm. Also ich habe jetzt einen Türrahmen, ich habe durch einen Türrahmen fotografiert. Vielleicht auch einfach nur den Garten fotografiert, aber diese blöde Türklinke, die ist einfach noch im Weg. Dann kann ich das Bild ja auch so weit reinkroppen, bis ich nur noch den Garten sehe und dann ist auch diese blöde Türklinke weg. Oder ich schneide die eine Seite weg, dann sehe ich auf der einen Seite noch die Türklinke. Oder es sind halt so Kleinigkeiten, die ich einfach wegkroppe, die mich stören und die im Eifer des Gefechtes einfach mit auf den Sensor gerutscht sind.
Okay. Finde ich, ja. Okay, das heißt, das sind Sachen, die du vielleicht beim Shooting nicht wahrgenommen hast, weil die sind natürlich im Super viel, viel kleiner, als wenn man sie auf dem Rechner ansieht und denkt, verdammt, irgendwie blöde Türklinke, gefällt mir aber nicht. Und dann, ich meine, hat man ja manchmal die Wahl, dass man, okay, stempel ich weg oder so. Also ich weiß nicht, wie viele Steckdosen ich schon irgendwo entfernt habe aus Fotos.
Ja, das wäre auch so ein Punkt.
Also damit könntest du ein komplettes Hochhaus ausrüsten mit den ganzen Steckdosen. Weil die sehen halt alle anders aus, aber gut, wer es bunt mag.
Das macht nichts.
Ja, okay, und dann gehst du halt hin, dann kroppst du solche Sachen weg. Also es ist ein nachträgliches Aufräumen der Situation.
Das beziehungsweise, um einfach irgendwie nochmal so ein bisschen in die Drittelregel mit reinzuspielen. Das Model halt eher auf der Linie sitzt von der Drittelregel oder in der Fibonacci-Folge einfach ein bisschen schöner drin sitzt. So war's. Also ich fange jetzt im Normalfall nicht an und schneide einfach das halbe Bild weg, sondern das ist dann eher als Korrektur, weil in dem Fall die Steckdose weg zu Photoshoppen oder mit Lightroom wegzusetzen, ich würde eher kroppen, einfach weil ich faul bin.
Er kommt darauf an, wo die Steckdose ist.
Ja, selbstverständlich, klar.
Aber das ist ja, also wo du sagst, du bist faul, das, was du beschreibst, ist ja auch so ein bisschen Megapixel-Faulheit. Also, ne, wenn dir der Sensor so viel Pixel gibt, dass du ohne Probleme den ganzen Mist wegkroppen kannst und trotzdem noch mit einer brauchbaren Qualität rauskommst, um irgendwie dein Buch zu drucken oder so, dann oder ne, für deine Mappe ein Bild auszudrucken in einem größeren Format, dann ist das ja, das ist eine gewisse Faulheit.
Ich würde es jetzt eher ausnutzen, der Hardware
beschreiben. Ich hatte einfach nur Spaß dran, dir Faulheit zu unterstellen.
Du, ich kann mich damit auch identifizieren, also keine Frage.
Okay.
So, ich bin faul, ist okay.
Die Frage ist ja, ob Faulheit und Effizienz, ne? Also man kann das ja durchaus auch von der anderen Seite sehen. Ja, Reduktion. Wir waren ja bei der Frage, warum machen Fotografen lieber Porträts? Also das wäre jetzt die künstlerische Sichtweise, dass man sagt, okay, es reduziert und insofern macht es die Bildaussage stärker, gegebenenfalls. Die Konzentration auf die Emotion, die dabei eine Rolle spielt.
Das wäre jetzt in meinem Fall so, genau.
Das wäre in deinem Fall so. Das ist auch völlig in Ordnung.
Wie ist das dann bei dir? Bei deinen, ich nenne es jetzt einfach mal akrobatischen Posen. Ganz oft sieht man ja bei dir auf den Bildern Models, die, du hattest letztens bei einem Model drunter geschrieben, die ihre Beine extrem in die Luft gezogen hat. Das liebe Model sei in der Lage, im Koordinatensystem genau herauszufinden, wo gerade ihr dicker Zeh sei.
Ja, so sinngemäß. Genau, das war ein Shooting mit, der Name steht ja auch auf dem Instagram-Account, insofern kann ich sagen, mit der Saskia. Und die beschäftigt sich in ihrer Freizeit rein hobbymäßig mit Pole Dance und hat, oder zumindest hatte ich während des Shootings das Gefühl, dass sie ein sehr gutes Körpergefühl hat. Also, dass sie ganz genau quasi weiß, wie sie steht, liegt, sitzt, was auch immer gerade die Pose ist und sehr bewusst darüber ist, wie was aussieht, wie sie sich hinsetzt, stellt, macht und tut. Und das fand ich einfach bewundernswert, also dass man so eine Kontrolle darüber hat. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied. Bei dir geht es oft in den Fotos, wie du das ja auch schon selber gesagt hast, um die Emotionen, um das Herausholen dieser Emotionen, was ich auch einen interessanten Aspekt finde überhaupt.
Zumindest versuche ich es.
Und bei mir spielt vielleicht in den Fotos manchmal eher so, ja, wie soll ich das sagen? Das ist nicht unbedingt das Primäre, sondern es geht oft einfach um die Darstellung eines Gesamtbildes. Und im Prinzip auch ein bisschen das Abfeiern von Schönheit quasi. Also, dass man sagt, so boah, cool, also aus demselben Grund, warum sich, das kann man wirklich so sagen, also warum gehen andere Fotografen hin und stellen sich irgendwie in die Landschaft und fotografieren ein Blümchen von allen Seiten. Das meine ich überhaupt nicht abfällig, wenn ich Blümchen sage, ich kenne mich nur überhaupt nicht mit Botanik aus. Aber ne, da gibt es ja die wunderbarsten Pflänzchen und die findet man halt und dann fotografiert man die und wartet darauf, bis die Sonne genau von der richtigen Seite kommt und dann sind da Tautropfen drauf und es sieht halt super aus. Finde ich total, also ne, da gibt es echt klasse Sachen. Und das ist im Prinzip ja auch nichts anderes als Abfeiern von Schönheit. Und ich mache das halt nicht mit Pflänzchen. Aber die Idee ist die gleiche.
Aber auf der anderen Seite würden deine Bilder dann mit der Reduktion nicht mehr funktionieren. Also wenn man nur noch ins Gesicht reinkroppt, dann ist einfach die Aussage von deinen Bildern ganz anderes.
Ja, nee, das funktioniert auch nicht, weil die, weil bei mir transportiert das Gesicht nicht unbedingt die Bildaussage. Es gibt auch nicht immer eine Bildaussage. Das ist ja auch nochmal so eine Phrase, die man jetzt irgendwie mal sieht und so. Ein Foto muss immer eine Story haben und so. Und ich denke mir immer so, nein, muss es nicht. Und als Anekdote dazu, ich hatte das mal, ich habe mal ein Foto gepostet, das war auch noch auf dem alten Instagram. Nee, das war gar nicht auf Instagram, das war irgendwo auf Facebook. In irgendeiner Facebook-Gruppe habe ich ein Foto gepostet. Und das war ein Modell, die hatte ich hier im Studio vor grauem Hintergrund fotografiert. Und das war halt mit einer Fesselung und allem drum dran, aber halt einfach schön. Ne? Das war wie so ein Body irgendwie so. Und hier hatten wir zusätzlich noch so Flügelchen verpasst. Und das Ganze wurde dann aber in Photoshop und so weiter in Form von einem Composing zusammengeführt und das sah dann hinterher so aus, als würde sie in so einem märchenwaldartigen Ding stehen. Ich mache nicht so viel Composings, aber ich hatte einfach mal Bock, das auszuprobieren, also habe ich es gemacht. Und sie hatte auch Bock drauf und wir fanden das Foto beide cool und haben was hochgeladen. Und dann kam halt irgend so ein Schlumpf um die Ecke, der da zufällig durch den Märchenwald lief bei Facebook und kritisierte das Bild vor dem Hintergrund, dass er meinte, dem Bild würde ja sämtliche Bildaussage und Story abgehen und seiner Meinung nach müsste ein Foto eine Story haben. Und das hat mich dann dazu veranlasst, mich hinzusetzen, Word aufzurufen und dann habe ich eine komplette DIN A4-Seite runtergeschrieben mit der Story, die jedes einzelne Bildelement künstlerisch begründet. Nicht, dass ich mir das bei dem Shooting gedacht hätte. Nicht, dass es uns beiden völlig egal war. Ich hatte einfach nur Bock, diesen Typ das unter die Nase zu reiben und zu sagen, du kannst dir nachträglich für jeden Mist eine Story ausdenken, wenn du willst. Und dazu stehe ich. Du kannst mir jedes Bild geben und ich schreibe dir dann eine Story zu, wenn es sein muss. Und deswegen finde ich das halt so schwierig. Und deswegen sage ich halt auch, ein Foto muss keine Story haben. Mir geht es darum, da was zu zeigen und das zu einem gewissen... Ich mache das, weil mir das Spaß macht. Und ich verfremde die Bilder dann auch. Ne, wenn man jetzt sagt, die Schönheit abfeiern, dann müsste man ja argumentieren, ja, dann muss ich es auch originalgetreu zeigen. Dann darf ich nicht nachbearbeiten und so weiter. Das könnte man ja argumentieren. Andersrum machen das die Leute mit ihren Blümchen auch. Also nicht alle, aber manche. Da werden zumindest irgendwie die Farben hochgezogen und weiß ich nicht noch was alles gemacht. Also warum soll ich das nicht auch mit meinen Fotos machen?
Das ist ja völlig legitim, um Gottes Willen.
Und also ich glaube, das ist eher so der Hintergrund. Also um jetzt wieder zu der Frage zurückzukommen nochmal, warum machen mehr, also wenn das denn stimmt, warum machen mehr Fotografen Porträts, dann...
Dann kann man sagen, dass Porträtfotografen mehr Porträts machen.
Ja, ich glaube, das ist es am Ende. Ich glaube, das ist es am Ende. Am Ende ist die Frage, worauf man seinen Fokus legt. Lege ich den Fokus darauf, dass ich sage, okay, ich will das Gesicht und ich will die Emotionen oder ich will eher ein Gesamtbild haben.
Ich überlege gerade nochmal über dieses Blümchen. Wenn wir uns mal von der... Ich bin noch beim Thema Reduktion. Wenn wir uns jetzt von der People-Fotografie einfach mal verabschieden und wir nehmen nochmal dieses Blümchen, wo dieser Tautropfen oben drauf ist, funktioniert dieses Bild unreduziert? Also per se ist das Bild ja erstmal sehr reduziert, weil ich habe diese eine Blume und diesen Fokus mit dem Tautropfen. Wenn ich aber jetzt eine ganze Blumenwiese nehme und die sind auch alle relativ scharf, also da verschwindet keine in der Unschärfe, in der Tiefenschärfe, funktioniert das dann auch noch?
Das Beispiel hängt. Und ich sage dir, warum das hängt. Weil wenn ich das jetzt wieder, dein Beispiel zurück übertrage auf die People-Fotografie, dann ist dein Beispiel das Äquivalent von einem Modell im Studio oder der kompletten Frauenfußballmannschaft im Studio. Und dann ist es ein Gruppenbild.
Deswegen ist es ein
Gruppenbild.
Deswegen hatte ich ja vorher gesagt, dass wir uns ja einfach mal von der People-Fotografie mal verabschieden.
Trotzdem ist es ein Gruppenbild.
Ja, okay.
Also die Frage wäre, um deine Frage rüberzubringen, ist das die Frage so, wenn ich ein einzelnes Blümchen in einem Topf züchte, in einem kleinen, winzig kleinen Topf, das Blümchen ist da drin und das hat dann der Topf ist vielleicht so 5 cm hoch, 5 cm Durchmesser, ne, damit jetzt alle dasselbe mentale Bild haben wie ich, versuche ich das so gut zu beschreiben wie möglich. Daraus erwächst ein schlanker, etwa 15 cm hoher Stängel.
Welche Farbe hat der Topf?
Das ist egal, Terrakotta. Dann ist an diesem Stängel sind noch so ein paar Blättchen dran und oben ist dann die Blüte. Stellen wir uns jetzt einfach mal so, wie heißen diese bunten Margariten?
Blumen. Ich weiß es wirklich nicht.
Du kennst diese überdimensionalen Gänseblümchen?
Ja.
Und die gibt es ja auch noch nicht in Gänseblümchenfarbe, sondern die Leute, die Ahnung verpflanzt haben, Vollidiot. Also, die gibt es ja dann auch noch in verschiedenen Farben. Also ich denke mir, so eine richtig schöne Blüte. So. Und dein Beispiel oder meine Art der Fotografie wäre jetzt, das Blümchen irgendwo hinzustellen, vor einen Hintergrund, schön zu beleuchten und es wäre von Pott bis Blüte drauf. Und deine Art wäre, nur die Blüte zu fotografieren.
Ja, okay.
Bei mir ist mit Pott, bei dir ist ohne Pott. So einfach ist das. Und
jetzt ist das Aufnahmegerät runtergefallen. Aber es hat, glaube ich, der Aufnahmekern abgetan.
Es läuft noch weiter, ja. Ich glaube, das ist das letztendlich. Wie viel sehe ich von dem? Um jetzt wieder zu der Frage zurückzukommen. Ich glaube, wir haben das schon rausgearbeitet. Der letztendliche Grund ist, dass man entweder als Porträtfotograf hat man mehr Interesse an der Emotion. Und in meiner Situation, wie immer man das nennen möchte, hat man mehr Interesse an dem Gesamtpaket als Szene. Die einzige Frage, die sich jetzt stellt, ist, gelingt es allen, die Porträts machen, oder denken alle, die Porträts machen, so wie wir das jetzt herausgearbeitet haben? Wenn du jetzt an die Kollegen Porträtfotografen denkst, wie viele erfüllen deiner Meinung nach dieses Kriterium? Jetzt nicht um zu bashen, sondern einfach um mal zu gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind.
Also wie viele Porträtfotografen wirklich nur Porträts machen?
Nein. Wo das Kriterium, was du hast für dich, dass die Emotion rauskommt, wie oft ist das erfüllt? Also zum Beispiel, heute habe ich ja auch mal ein paar Porträts gemacht, ausnahmsweise. So, und wenn du die Porträts, die ich dir eben gezeigt habe, wenn du die anguckst, würdest du sagen, dass dieses Kriterium, was du selber für dich anlehnst, da erfüllt ist?
Also in dem Porträtbild, was du mir gerade gezeigt hast, sieht man eine Emotion. Aber ich überlege gerade, ob diese Emotion im Fokus steht. Bei diesem einen Bild. Ist es das Erste, woran ich denke? Oder ist bei diesem Bild das Erste, woran ich denke, zum Beispiel die Lichtführung? Mhm. Weil du hast ein Kantenlicht, wenn ich das richtig gesehen habe.
Höchstwahrscheinlich.
Du hast von vorne wahrscheinlich mit der Octabox gearbeitet. Da weiß ich jetzt gar nicht wirklich, ob die Emotion im Vordergrund steht. Und um deine Frage zu beantworten, wie die Porträtfotografen-Kollegen, wenn ich das so sagen möchte, dieses Kriterium erfüllen, ich denke zu einem guten Anteil, aber ich, oder man sieht es auch öfters, denke ich zumindest, dass man auch bei einem Gesicht auch wieder andere Merkmale setzen kann, wie eine ganz besondere Frisur. Zum Beispiel, ne? Wenn ich jetzt einen Kopf fotografiere mit Rasterlocken, dann sind diese Rasterlocken in irgendeiner Art und Weise erstmal präsent. Behaupte ich jetzt einfach mal. Weil das ist sowas, das hat man jetzt nicht alltäglich. Und das lässt mich jetzt zu dem Schluss, dass das nicht immer gilt, aber öfters.
Aber könnte man dann nicht zu dem Punkt kommen und sagen, dass es genügend Porträtfotografen und auch andere Fotografen gibt, denen es einfach nur reicht, dass auf dem Foto ein hübscher Mensch ist?
Ja. Ich denke, das reicht vielen und das reicht bestimmt auch ganz oft.
Okay, wenn man sagt, vielen reicht ein hübscher Mensch, dann ist die Frage, warum machen die dann Porträts und zeigen nicht den ganzen hübschen Mensch?
Frag die. Frag nicht mich. Frag
die. Also die Theorie, die eben noch entstand mit dem Modell, war, dass die sich nicht trauen.
Von Seiten des Modells?
Nein.
Oder von Seiten des Fotografen?
Genau, die Frage des Modells war ja, warum fotografieren die meisten Fotografen Porträts?
Weil die sich nicht trauen, Ganzkörperfotos zu machen.
Richtig.
Aha.
Und ich frage mich tatsächlich, wie das ist vielleicht ein Thema für einen baldigen neuen Podcast, ist das Thema Hobbyfotografie und Eifersucht. Weil natürlich, also erstens mal ist ja die Fotografie, also auf Fotografenseite ist ja eine Männer dominiert. Also die Zahl der Frauen, die ich kenne, die fotografieren, die gibt's. Ist auch cool. Aber die kann ich halt an einer Hand abzählen und keine Ahnung, Fotografen, die ich kenne, zählen, ist sinnlos, sind zu viele. So, also da ist eine Diskrepanz und die ist groß. Und die meisten von denen werden in irgendeiner Form von Beziehung stecken. Und wenn die jetzt nicht alle Blümchen fotografieren, und die meisten, die ich halt kenne, die fotografieren halt eben keine Blümchen, ist halt die Frage, wie finden die jeweiligen Partner das? Und wo ist die Grenze der Akzeptanz?
Das ist wirklich ein eigenständiges Thema und mindestens eine Stunde wert.
Und da ist die spannende Frage, hat das was damit zu tun, dass die Porträts fotografieren? Weil ich glaube, über ein Porträt kannst du mit deiner Ehefrau nicht in Streit geraten. Das ist relativ sicher.
Also, um dem vorwegzunehmen, ich bin Gott sei Dank nicht in dieser Lage. Also,
ich wollte das gerade sagen, wir beide haben das Problem
nicht. Wir haben das Problem nicht. Also wir sind, ich für meinen Teil bin glücklich verheiratet und
das heißt nicht, dass deine Frau nicht eifersüchtig sein könnte.
Nein, das heißt nicht, dass meine Frau nicht, um Gottes Willen, läuft hier nichts. Aber de facto ist sie es einfach nicht.
Ich weiß.
Und die ist ja auch meistens bei den Shootings mit dabei.
Warum?
Oh, das hat verschiedene Gründe. Aber meistens ist es darauf gefußt, dass der Studiobereich einfach Teil der Wohnung ist und diese Wohnung nicht unendlich groß ist. Und dann läuft man sich zwangsläufig über den Weg.
Ich wollte mit dem Spitzgefragten, warum auch nur implizieren, dass sie eifersüchtig ist.
Nein, ist sie gar nicht.
Ich kenne das nicht das Problem. Ja, bei mir ist es genauso.
Ja.
Aber ich glaube, dass wir da vielleicht Lucky Bastards sind, was das angeht. Und das nicht so oft so ist.
Ich finde das jetzt erstmal ein interessanter Gang oder eine interessante Fragestellung. Wie denken die Partnerinnen über das Hobby von dem Mann?
Ich habe einen Vorschlag. Wir wollten zwar in unserem Podcast nicht unbedingt Interviews machen, aber was hältst du davon, wenn wir uns als Gäste mal Partnerinnen von Fotografen einladen und mit denen über das Hobby von den Kerlen schnacken?
Fantastische Idee.
Du hast ja letztens auch schon gesagt, wir reden hier die ganze Zeit über Modelle und wir müssen definitiv auch irgendwann mal ein Modell einladen, um einfach mal die andere Seite zu hören, damit die uns mal richtig den Marsch bläst und sagt, was wir für Vollidioten sind, was ich völlig in Ordnung finde.
Ja, ist okay.
Und ich fände das, glaube ich, mal interessant, weil ich kann mich auch nicht erinnern, jemals, also du hast Interviews mit anderen Fotografen, gibt es wie Sand am Meer. Mhm. Ne? Fotobuddies war ja schon letztes Mal ein Thema. Die machen das ja und machen das viel, aber mal eine Fotografen-Ehefrau, die nach Möglichkeit mit dem Thema Fotografieren nichts zu tun hat.
Ich überlege gerade im Kopf, wen man da einladen könnte. Ich bin schon einen Schritt weiter.
Ich überlege, ob ich einfach auf Instagram mal einen Aufruf mache, wer leiht mir seine Frau.
Bitte mit Kontext.
Natürlich mit Kontext. Aber die Überschrift wird sein, wer leiht mir seine Frau.
Ja, ist okay. Ist Clickbait, definitiv.
Ja. Das machen wir. Jan, ja. Ich kann dir verkünden, dass unser Rekorder anzeigt, dass wir eine Stunde gesprochen haben. Wir sind der Fragestellung mit dem Porträt nicht wirklich näher gekommen, aber wir nähern uns an, weil wenn wir nämlich jetzt in der Forschung herausfinden, dass die Frauen einfach tierisch eifersüchtig sind, dann haben wir die Erklärung. Mhm. Also eine der möglichen Erklärungen.
Einverstanden.
Gut, also Phrasenschwein, Stand ist dann 1 Euro. Wir hoffen, dass sich das noch weiter füllt. Mhm. Was wir dann damit machen, müssen wir mal gucken. Aber genau, da kommt jetzt erstmal 1 Euro rein.
Da habe ich schon ein paar Ideen, keine Sorge.
Kriegen wir hin. Ja. Bedanken wir uns jetzt bei den Zuschauern fürs Zuhören oder lassen wir es einfach?
Ich würde wie beim letzten Mal einfach nur sagen, mein Beileid, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Genau. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Machen wir aus dem Beileid am Ende einen Running Gag?
Ja, ist okay. Also okay. Genauso wie bei Top Gear. Die verabschieden sich auch immer mit. Und mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns jetzt. Machen wir jetzt einfach mein Beileid.
Genau. Also unser Beileid, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Und bis zum nächsten Podcast. Schönen Abend noch.
Tschüss.